und herzlich willkommen zu unserer Podcast-Folge heute. Die findet heute mit mir, Sandra, und der lieben Kat Reibel statt. Die liebe Kat ist ganzheitliche Ernährungsberaterin und hat eine Seite, die nennt sich Pflanzlich Vollwertig, überwiegend vegane Ernährung. Und wenn ihr euch inspirieren lassen wollt, wie man Veganismus in seinen Tagesablauf mit einbauen kann, dann seid ihr bei der Kat absolut richtig. Ich habe noch nie so ein geiles Rezept gehabt für vegane Snickers. Die kann ich euch wirklich ans Herz legen. Ich teile das auch alles nachher unten in den Shownotes und ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß mit der Vorstellung von Kat und ihrer Geschichte. Und nun haben wir die Kat in unserem tollen Podcast. Ich freue mich total, dass du es überhaupt geschafft hast und dass du unserer Einladung gefolgt bist. Diesmal habe ich es ja tatsächlich alleine, weil normalerweise mache ich das eigentlich immer mit einer Freundin zusammen. Und die ist aber in Dresden und konnte jetzt eben nicht da sein. Warum ich dich ja eigentlich eingeladen habe, war eben, weil ich deinen Instagram-Account auch so toll fand bezüglich deiner veganen Ernährung, was du da machst. Und vielleicht hast du ja Lust, dich selber einfach mal kurz vorzustellen, Kat, dass sich jeder mal kurz ein Bild von dir machen kann.
Ja, hallo, ich freue mich super, dass es geklappt hat und ich freue mich riesig, dass ich dabei sein darf. Ich bin die Kat, ich bin Ernährungsberaterin, ich bin Nomadin, ich bin leidenschaftliche Köchin, ich bin Content Creator oder Künstlerin, wenn man es so nennen mag.
Absolut.
Und, ja, mach ganz viele Sachen auf einmal und lebe das total mit Herzensblut aus. Also ich liebe, was ich mache jeden Tag.
Ja, voll schön. Also ich finde es auch total inspirierend, was du da auch jeden Tag machst. Wie ist es denn überhaupt dazu gekommen, dass du überhaupt zum Thema vegane Ernährung?
Oh, das ist eine ganz lange Reise. Da muss ich ein bisschen ausholen. Also Vegetarierin bin ich, seit ich 13 bin und habe mir nie groß Gedanken darüber gemacht, wie das ist mit dem Veganismus. Also es war natürlich ein Thema, es war mir klar, aber war nie ein Thema für mich. Und wir sind ganz viel gereist und dann war ich in Stockholm mit meinem Mann, beziehungsweise ich habe ihn dort geheiratet, als wir im Urlaub waren, von Stockholm dann wiederum in Amerika, da ist es mein Mann geworden. Und in Stockholm wollte ich eigentlich erst an eine Grundschule gehen, weil ich Grundschullehrerin bin ursprünglich. Und das hat nicht so gut geklappt, weil ich die Sprache habe lernen sollen, um an der Schule zu unterrichten. Und das war nur ein begrenzter Aufenthalt in Stockholm. Deswegen war es mir das ehrlich gesagt nicht wert, dafür die Sprache zu lernen, weil klar war, dass wir wieder zurückgehen. Und deswegen hatte ich ziemlich viel Zeit, um mich mit mir selbst zu beschäftigen. Und bin dann meiner Leidenschaft nachgegangen und habe ganz viel gekocht und gebacken und habe Videos kreiert und angefangen, einen YouTube-Kanal zu erstellen. Und dann hatte ich ein Telefonat mit einer Freundin, weil es dann um Lead-In-Sammeln ging. Und ich habe gefragt, was für Rezepte interessant wären und so weiter. Und dann hat mich die Freundin angerufen und hat gesagt, ich habe eine Challenge für dich. Such mir mal ein Rezept raus oder mach mir mal ein Rezept ohne Zucker, ohne Mehl, ohne Eier, ohne Milch, ohne alles quasi, alles, was ungesund ist. Und dann habe ich gedacht, sie will mich veräppeln, weil ich das mir nicht, überhaupt gar nicht vorstellen konnte, weil ich die ganze Zeit immer mit Butter, mit Eiern, mit Milch und so weiter
gebacken. Ja klar, ich werde total überfordert.
Ja, ich dachte, das wäre ein Witz und dann habe ich gedacht, nee, das mache ich probiere es aus und habe mich hingesetzt, habe Research gemacht, habe was rausgesucht und habe mir dann so im Endeffekt was zusammengebastelt und ja, dann kam ich auf sie zurück und habe gesagt, so, ich habe dein Rezept, ich habe es geschafft, ich habe das für dich. Und habe dann aber ihr noch so als Info mitgegeben, schau auf das Backpulver, denn das Backpulver ist oft nicht glutenfrei, weil das eine ehemalige Kollegin war von der Schule und ich bin davon ausgegangen, dass sie das eben für die Schule backt, für ihre Kollegen und da ganz viele Allergien herrschen in dem Schulkontext. Das war bei uns zumindest in der Schule oft so und habe dann gesagt, nicht, dass du dann irgendjemanden dann mit dem Backpulver noch vergiftest. Und dann hat sie gelacht und hat gesagt, nee, das ist nicht für die Schule, das ist für meinen Mann. Ich möchte gesund backen, der nascht so gerne und ich will nicht, dass der weiter zunimmt.
Das muss
ich echt merken. Und dann haben wir total gelacht. Und bin dann aber aus diesem Gespräch rausgegangen und habe dann ganz schön viel noch drüber nachgedacht, weil ich ja eben angefangen habe mit dem YouTube-Kanal und ich wollte mehr backen und ich habe eher gebacken, als dass ich was gekocht habe. Und habe dann gedacht, ja, super, wenn ich das jetzt jeden Tag raushaue, dann werden wir nicht gerade gesund werden, wir zwei, also mein Mann und ich. Und das ist dann so in mir, hat es angefangen zu arbeiten und dadurch bin ich auf die vegane Ernährung gestoßen, weil ich mich dadurch dann angefangen habe, mit der Ernährung zu beschäftigen. Ich habe super viele Schubladen aufgemacht und habe da tiefer gekramt und ja, dann ist mir so einiges bewusst geworden und dadurch bin ich dann bei der veganen Ernährung gelandet, beziehungsweise auch bei der veganen Ernährungsberatung. Also ich habe dann immer weiter gekramt und dann sind ganz viele Sachen hervorgekommen. Ganz viele Dokumentationen habe ich geschaut. Ja, so kam das zur veganen Ernährung.
Wow. Was hast du ursprünglich gemacht? Bevor also, du?
Da war ich Grundschullehrerin, genau. Also ich habe Grundschullehramt studiert und
ganz was anderes.
Ganz was anderes. Aber ich habe schon immer ausgelebt, die Leidenschaft. Also es kam schon immer so ein bisschen zum Vorschein. Ich habe schon immer an einer Schule in München gab es einen Fatty Friday, hieß das. Und da haben dann immer die Kollegen unterschiedlich gebacken. Da gab es eine Liste, das haben immer zwei am Freitag gebacken. Mhm. Und Fatty Friday sagt eigentlich schon alles, aber da hat es noch nicht Klick gemacht damals. Und ich habe eine Koch-AG gemacht mit den Kindern. Ich habe Englisch als Zweitsprache unterrichtet in München. Und ich habe mir dann immer so eine Stunde in der Woche rausgenommen, wo ich mit den Kindern gebacken habe und habe darüber dann die Sprache mit denen gelernt. Und die waren so mega stolz, weil das nicht so viel Sprache gebraucht hat, um das zu machen. Und sie kamen immer in die, also es waren so kleine Krüppchen, die ich aus der Klasse rausgenommen habe. Und dann kamen die immer mit was Gebackenem zurück in die Klasse mit einem Keks oder so. Und alle waren total neidisch auf die Kinder, die normalerweise halt so ein bisschen untergegangen sind im Unterricht. Und dann habe ich denen ihr Selbstwertgefühl immer so ein bisschen pushen können. Das hat mir ganz gut gefallen. Ja, das war was echt Schönes.
Ja, genial. Aber du warst ja, hast du mir erzählt, nicht immer in München. Du hast ja ein bisschen eine kleine Reise gemacht.
Eine klitzekleine große Reise.
Ja,
ich komme ursprünglich aus dem Dorf. Ich bin total wohlbehütet aufgewachsen. Es war eine super schöne Kindheit. Vielleicht auch ein bisschen zu behütet gewesen, aber ich bin trotzdem sehr dankbar, dass ich es erleben durfte. Und ich hatte eine schöne Kindergartenzeit. In der Grundschule hat es dann so ein bisschen angefangen. Ich war dann auch öfter krank und bin nicht so ganz so mitgekommen. Und ja, das hat dann, da habe ich gemerkt, das hat was mit mir gemacht. Da ist meine Kreativität dann auch verloren gegangen. Die hatte ich nämlich noch im Kindergartenalter, das kann ich mich noch erinnern. Ich war auch immer draußen und habe gespielt im Garten bei uns. Ganz fantasievoll. Und die Grundschule hat mich da so ein bisschen zurechtgestutzt. Und da war ich die richtige Person dafür, weil ich habe mir das auch gefallen lassen. Und deswegen ging es auch in der Realschule so weiter und auch auf dem Gymnasium. Das hat mich alles so auf so einem Level gehalten, so ein bisschen runtergedrückt immer. Und deswegen konnte ich mir auch nie vorstellen, aus dem Dorf rauszukommen, irgendwo anders hinzugehen, außer da zu bleiben. Und meine Schwester war immer schon unterwegs. Die hat Austausch Wochen mitgemacht oder wie nennt man das, so Fernreisen. Aber für mich war das nie was. Ich war immer wohlbehütet zu Hause, bis dann das Referendariat kam, weil im Lehramt muss man halt ins Referendariat und wenn man keine Familie hat, sprich verheiratet ist oder Kinder hat, dann bekommt man keine extra Punkte und dann wird man irgendwo hingesetzt. Und das ist dann mit mir auch passiert. Ich war in einer achtjährigen Beziehung bis dato mit meinem Freund und also Ex-Freund und wurde dann fürs Referendariat versetzt, musste eine Stunde von zu Hause weg und bin dann da halt hingezogen unter Tränen, weil ich wusste, das wird eine Riesenbelastung für die Beziehung und ich musste halt auch weg von zu Hause, war immer wohlbehütet, konnte mir das gar nicht vorstellen, alleine zu wohnen. Da. Das war eigentlich so der Zeitpunkt, wo man mit seinem Freund zusammenzieht. Ja, und dann war ich da und dafür bin ich sehr dankbar, weil da hat es zum ersten Mal so richtig Klick gemacht bei mir. Also ich habe dann Grundschullehramt gemacht, das Referendariat in Bad Mergentheim war das. Und ja, da ist noch ganz viel passiert. Da kann ich vielleicht später darauf noch eingehen. Auf jeden Fall war es so, dass ich mich von meinem Freund getrennt habe, weil ich gemerkt habe, ich kann es alleine. Ich habe diesen Kick bekommen, um es zu lernen, habe den genutzt, habe das gemacht. Und dann habe ich entschieden, nach dem Referendariat ins Ausland zu gehen. Eigentlich wird man dann Lehrerin, wird verbeamtet und ich bin dann halt, was ich nie wollte, ins Ausland gegangen. Ich bin nach Kanada gegangen als Au-pair Und
Alleine?
ganz alleine,
Wow.
ja. War ein Riesenschritt, weil ich auch nicht groß mit meinen Eltern darüber kommuniziert habe. Weil ich wusste, die wollen mich wohlbehütet dann auch in der Schule sehen mit einem sicheren Job und so weiter, sicheres Einkommen, Verbeamtung. Und habe das dann alles selbst organisiert, im Internet mir da was rausgesucht, mit der Familie telefoniert und habe das dann gemacht. Und es war so lustig, weil ich war wirklich so wohlbehütet und so unorganisiert, dass ich am Flughafen war. Zum ersten Mal alleine. Und ich habe mich immer auf die anderen verlassen. Sprich, ich wusste auch gar nicht, wie ich da richtig ans Gate komme. Und dann bist du ja dann irgendwann alleine da drin. Und dann habe ich, die Flugnummer war irgendwie AB, was weiß ich, 308 oder so, also der Flieger. Und ich habe gedacht, das wäre das Gate. Und dann habe ich nach diesem Gate AB 308 gesucht. Wie
Oh nein!
verrückt. Und ich habe es nicht gefunden, weil es gab A und es gab B, aber es gab irgendwie kein AB. Und ich weiß nicht, wo ich gelandet bin, bis ich es kapiert habe oder irgendjemanden gefragt habe und dann an die richtige Stelle gekommen bin. Das
Also
war
der
total
Flieger
verrückt.
hat dich mitgenommen noch.
Er hat mich noch mitgenommen und ich musste sogar noch in London umsteigen. Da habe ich dann noch eine Panik gehabt, ob ich es dann dort finde. Oder beim Umstieg war es dann. Also es war irgendwo, wo ich dann so ein bisschen lost war. Ich glaube, es war in London, genau. Da habe ich mich dann auch nicht richtig gefragt, getraut zu fragen, weil mein Englisch war halt auch nicht so bombastisch zu der Zeit. Nur das Schulenglisch. Ich hatte das auch nicht studiert. Und ja, dann bin ich Flügge geworden in Kanada.
Ja,
Ja.
total spannend. Also ich finde es eh faszinierend, weil, also ich habe mich das bis heute nicht getraut, generell überhaupt alleine irgendwo mal hinzugehen. Ich finde schon, dass das ein unheimlich großer Schritt ist. Zu der Zeit warst du aber auch in keiner Partnerschaft, oder?
Ich habe mich getrennt von meinem Freund, genau. Also dieser Aufenthalt in Bad Mergentheim, dieses alleine Wohnen, das hat mir unglaublich gut getan für mein Selbstwertgefühl, für mein Selbstbewusstsein auch. Und dann habe ich gemerkt, ich habe mich sehr an ihn geklammert, dadurch, dass ich mich unsicher gefühlt habe. Es hat ganz viele verschiedene Gründe gehabt durch die Kindheit und durch die Jugend. Und ja,
Was
das hat
hat
mir
dich
dann
denn so
geholfen.
geprägt?
Ganz viel. Also zum einen denke ich mal, in der Grundschulzeit waren es diese Glaubenssätze, die man einfach so eingeprägt bekommt als Kind. Du hast dies und jenes zu machen. Du hast so und so zu sein. Nicht so laut sein. Nicht so wild sein. Stillsitzen, die Aufgaben machen. Und das hat ganz gut funktioniert. Im Kindergarten war ich noch sehr wild. Da hat meine Mama mal erzählt, hätte ich mich auf den Stuhl gestellt, wo es ums Aufräumen ging, Arme verschränkt und von oben runter so gesagt, ich räume hier bestimmt nicht auf. Was jetzt auch nicht ideal ist. Aber genau das ist mir total genommen worden in der Grundschule. Da habe ich nur noch funktioniert die ganze Zeit. Da waren verschiedene Situationen in der Klasse. Eine Sache, wo ich mich heute noch daran erinnern kann, obwohl das ja jahrelang her ist, beziehungsweise zwei. Eine war im Englischunterricht, wo ich total gerne drin war und mitgemacht habe. Und ich habe gedacht, jetzt melde ich mich mal und traue mich an die Tafel, was für mich sehr schwierig war. Und ich weiß, dass die Lehrerin einen Schneemann aufgemalt hatte und hat gefragt, Head, man soll vorkommen und soll Head zeigen. Und ich bin vorgekommen und ich habe den Hut auf den Schneemann draufgemalt. Der hat nämlich gefehlt. Und dann haben alle gelacht und sie hat gesagt, nee, ich soll auf den Kopf zeigen. Also es wäre der Kopf gemeint und nicht der Hut. Und es klingt ja gleich im Englischen. Und es hat mich so blamiert, ich habe mich so geschämt, bin wieder zurückgegangen zum Platz. Und das war eine Situation. Eine andere Situation, ich habe ziemlich oft gefehlt durch Krankheiten. Ich hatte auch einen ziemlich langen Krankenhausaufenthalt während der Kindheit. Ich kann mich aber nicht genau erinnern, was es war. Ich weiß, dass verschiedene Operationen waren, aber nicht mehr genau was. Und deswegen habe ich ziemlich viel verpasst oder zu Hause lernen müssen oder im Krankenhaus. Und dann ging es immer ums Lesen. Und ich habe auch schon immer eine Brille getragen, wunderschön, ganz schick in lila, grün, gelb, sonst was. Kurzhaarschnitt immer gehabt. Deswegen habe ich jetzt auch so elendlange Haare, weil ich das auch nie verkraftet habe. Ah, es kam alles so viel zusammen. Und dann, ja, durch das Brille tragen, ich habe so einen schiefen Blick und kann nicht 3D sehen und das Lesen ist mir damals schon immer schwer gefallen. Dann war ich in der Schule mit Lesen dran und ich wusste, es geht der Reihe nach durch und ich habe gezählt. Ich habe die Zeilen gezählt, die Sätze gezählt und hatte so eine Panik zu wissen, okay, Ich glaube, da bin ich dran. Bei dem Satz bin ich dran. Immer drauf geguckt und geübt und geübt. Ich habe überhaupt gar nicht gewusst, um was geht's, wer liest was vor. Ich habe mich nur auf diesen Satz fixiert und hatte so eine Panik, dran zu sein und dann zu stottern und zu lesen. Das hat mich ganz lange begleitet noch. Und immer in der Grundschule, wenn das der Fall war, im Unterricht, ja, panisch gewesen.
Ich finde es eh generell unheimlich Wahnsinn, wie viele Kinder ihr Selbstwertgefühl einfach in der Schule auch verlieren. Ja, ich habe selber eine kleine Tochter, die ist zum Beispiel auch eine, die lässt sich gar nichts gefallen. Ja, und da hieß es dann immer, die hat fast zu viel Selbstbewusstsein und die muss mal da und da mehr Respekt haben. Wo ich immer gesagt habe, die verliert in der Schule noch so, so viel und die ist auch unheimlich viel gemobbt worden. Also ich, im Kindergarten ist man oft immer noch sich selbst, ja, und dann über die Schulzeit hinweg, gerade so die erste bis vierte Klasse nimmt einen eigentlich unglaublich viel. Wie hast du das umgesetzt, als du noch im Lehramt tätig warst?
Ja, ich habe mir das tatsächlich als Projekt vorgenommen, weil ich mich wahrscheinlich innerlich an meine Kindheit zurückerinnert habe und bin da ganz arg in die Richtung gegangen selbst. Also ich habe Inklusion dann auch als Zusatzstudium gemacht in der Münchner Schule. Ich habe mit Kindern mit Lernbehinderungen und Lernschwierigkeiten gearbeitet und das nennt man SENCO, Special Educational Needs Coordinator. Und habe dann, also unter anderem, neben vielen anderen Rollen noch, und ich habe die Kinder schon immer anders gesehen als Lehrerin. Also ich habe die nicht so sortiert. Für mich waren alle Kinder schon immer gleich, vom Herzensgefühl her. Ich hatte da auch noch nie eine Distanz irgendeinem Kind gegenüber. Ich habe die immer gleich ins Herz geschlossen und auch ziemlich viel Nähe zugelassen, wenn die Kinder die Nähe wollten, was auch nicht in Ordnung immer ist in der Schule. Aber solange die Kinder die Nähe zulassen, ist es schon in Ordnung. Denen auch gezeigt, ja, was sie wert sind. Und denen immer ein Lächeln mitgegeben, wenn sie meinen Unterricht verlassen haben. Ja, ganz viele Situationen, wo ich die Kinder einfach Kind gelassen habe. Das habe ich im Referendariat tatsächlich bei einer Lehrerin mitgenommen. Die hat einen Jungen gehabt, der konnte einfach nicht still sitzen. Und der stand dann bei ihr teilweise an der Tafel mit dabei. Und für die Klasse war es in Ordnung. Das geht aber nicht mit jedem Lehrer. Mhm. Es kommt auch darauf an, wie du es mit der Klasse kommunizierst natürlich. Und das hat mich daran erinnert, ganz oft. Ich hatte auch ein Kind in meiner Klasse. In der englischen Schule ist es so, dass die Kinder auf so einem Teppich sitzen. Das heißt Carpet Time. Wenn was erklärt wird, frontal eins zu vielen, dann sitzen die Kinder quasi auf diesem Teppich und dann haben die noch so eine kleine Whiteboard auf dem Schoß und einen Stift und können dann mitschreiben oder können sich zum Partner drehen und reden und so weiter. Und ein Junge, der wollte nicht auf dem Teppich sitzen, der hat sich halt nebendran auf den Fußboden gesetzt, auf den Holzboden. Und das war für mich völlig okay, gar kein Problem. Aber für manche Lehrer war es halt komisch. Alle Kinder gleich, alle müssen auf den Teppich. Warum? Es ist ein Abstand von ein paar Zentimetern gewesen. Der saß bei mir immer nebendran, war gar kein Thema. War jetzt eine Kleinigkeit, aber ja, so habe ich alle Kinder angenommen und habe versucht, allen Kindern irgendwas mitzugeben, um auch ein Selbstbewusstsein zu bekommen. Wir waren auch zum Beispiel auf so einem Kletterausflug, also in so einem Kletterwald. Und ein Kind, das ich da betreut hatte, also in diesem externen Unterricht, waren wir immer in kleinen Gruppen. Und dieses Mädchen, das hat sich nicht getraut zu klettern auf dem Klettergerüst. Und der Rektor hat dann zu mir gesagt, ich kann sie ja mal übernehmen und könnte mit ihr da den Pfad gehen. Und die hat permanent gesagt, ich kann das nicht. Also wir sind auf diesen Holzsteg gegangen und haben uns festgeseilt und so weiter und hat gesagt, ich kann das nicht. Sagt, natürlich kannst du das. Warum solltest du das nicht können? Und dann hat sie den ersten Teil erledigt und hat gesagt, siehst du, natürlich kannst du es, du kannst. Und die hat selbst bei dieser Aufgabe, sie hat es immer überall selbst so runtergemacht und gesagt, sie könnte das nicht. Ja, das war so eine Situation. Und dann geht es natürlich weiter ums Lernen, was echt eine Herausforderung ist in einer Klasse mit 30 Schülern. Die individuell zu behandeln und da Respekt allen Lehrern gegenüber, die das vor sich haben. Mit dem Schulsystem, was in Deutschland herrscht, da gehört eine ganz große Überholung rein, dass die Kinder da auch individuell sein können und auch gemischt sein können, eben zum einen mit Behinderung, aber auch mit Lernschwierigkeiten.
Absolut, da bin ich total bei dir. Total, weil ich finde, heute gibt es wirklich eigentlich nur noch die Schublade auf und da gehören die Kinder rein. Und sobald es nicht in diese eine passt, dann brauchst du einen Therapeuten, dann brauchst du das, dann brauchst du das, dann brauchst du das. Also kenne ich nur zu gut, weil ich habe 3. Und das ist wirklich nicht einfach, da allem gerecht zu werden. Heute würde ich da auch vieles anders machen. Mhm. Aber was hat dich, wie ging dann dein Weg dann weiter? Weil du bist ja dann heute gar nicht mehr tätig, oder? Als Lehrerin?
Nee. Also, ich habe Referendariat gemacht, bin nach Kanada gegangen. Kurz, ja, also ziemlich lang, so ein Dreivierteljahr vorher habe ich mit meinem Freund Schluss gemacht. Habe dann aber jemanden kennengelernt, habe gesagt, das ist mir zu frisch, um eine richtige Beziehung anzufangen, weil es waren bis dahin halt 8,5 Jahre mit dem Ex-Freund. Und habe mich aber so gut mit ihm verstanden, dass ich mich halt immer wieder mit ihm getroffen habe. Er ist dann aber nach London gegangen und für mich war klar, ich gehe nach Kanada. Und dementsprechend sind wir dann übers Internet in Kontakt geblieben, was echt toll war, weil es damals dann Skype gab zu der Zeit. Das war ziemlich neu. Und ja, dann war ich in Kanada und habe dann nach Kanada entschlossen, ich gehe nach London. Meine Eltern haben die Hände über den Kopf zusammengeschlagen und gesagt, oh Gott, das Kind. Jetzt haben wir gedacht, jetzt kommst du nach Kanada zurück und jetzt kommt die Verbeamtung. Ja, und dann habe ich ihn halt kennengelernt und habe ihm dann gesagt, ich probiere es mit London. Du hast doch gar keinen Job, was willst du da machen? Wie stellst du dir das vor? Ich hatte keine großen Vorstellungen. Ich bin einfach meinem Bauchgefühl gefolgt oder meinem Herzen und bin dorthin gegangen. Es ist jetzt mein Ehemann, also es hat alles funktioniert, alles gut aufgegangen. Wir haben in einer super kleinen Wohnung, in seiner WG-Wohnung, eine Woche lang zusammen in einem 90-Zentimeter-Bett geschlafen. Ich hatte keinen Plan, wie es weitergeht. Habe mir dort erstmal eine Familie gesucht, auch dann als Au-pair. Das hat über die Distanz, über das Internet nicht funktioniert gehabt, deswegen musste ich vor Ort suchen. Habe aber ziemlich schnell dann eine Familie gefunden. Ich war bei verschiedenen Familien und ich glaube, das war dann auch so ein Kick für mein Selbstwertgefühl und Selbstbewusstsein. Also zum einen die Reise nach Kanada, dann die Reise nach London, dann die Familiensuche, alles in Englisch. Und ja, das war nett, es war schön. Die waren nicht sehr kontaktfreudig, was ganz gut war, weil ich dann eben auf mich selbst gestellt war, durch London gekämpft habe. Ich habe die Kinder dann auch zur Schule gefahren. Ich habe gar nicht großartig drüber nachgedacht, was das für mich bedeutet, in einem Van mit 3 Kindern durch London zu fahren. Ich habe es einfach gemacht. Da ist dann so dieses Kindergartenkind in mir wieder rausgekommen. Einfach mal machen und nicht so groß nachdenken und sich was zutrauen. Selbes übrigens auch in Kanada, da bin ich auch mit so einem riesen, ich weiß gar nicht, wie man die nennt, Pickup durch den Schnee gefahren. Da war Meter hoch Schnee. Das war auch ein tolles Erlebnis. Und genau, und dann haben wir dann eine Weile in London gelebt, sind dann auch zusammen in eine Wohnung gezogen, weil ich mir dann auch einen Job gesucht habe als Lehrerin beziehungsweise als Assistant Teacher. Das ist ein System in dem englischen System, dass die nicht nur einen Lehrkörper in der Klasse haben, sondern auch eine Assistant. Aber durch meine ganze Lernerfahrung, dadurch, dass ich ja eigentlich Lehrerin war, Ausgebildete oder das Staatsexamen auch hatte, haben die gesagt, sie haben eine Sonderrolle für mich, ob ich die annehmen möchte. Und dann bin ich sozusagen, ich habe so ein System erstellt in der ganzen Schule für Kinder mit Englisch als Zweitsprache, war also nicht im Unterricht mit dabei mit dem Lehrer, sondern habe die Kinder dann extern in meiner Gruppe und habe von allen Klassen so das ganze System überschaut und aufgebaut. Das gab es damals in der Schule noch nicht, das war geplant. Und die hatten 4 Stellen zu vergeben und 3 Stellen waren eben halt innerhalb der Klasse und diese eine Stelle war, das System aufzubauen. Und das haben sie mir dann gegeben und ja, es war super. Es hat super viel Spaß gemacht. Also ganz viele Kinder kennengelernt. Bin dadurch auch in diese Richtung gegangen, wo ich dann eben auch in München später weitergemacht habe mit den Lernschwierigkeiten und Englisch als Zweitsprache. Und hatte dadurch echt viel Verantwortung. Und ich bin jemand, wenn ich Verantwortung annehme, dann gehe ich auch 1000% rein, dass das dann auch erfüllt wird. Und ich weiß ja auch, was dahinter steckt mit den ganzen Kindern. Ja, und das habe ich gemacht, bis mein Mann sich dann entschlossen hat, dass er zurück nach nach Deutschland möchte. Ich wollte nicht, weil mir hat es super viel Spaß gemacht und mir hat das Leben auch viel Spaß gemacht und gefallen und auch dieses Englisch aufzubauen und irgendwie auch ein neuer Mensch zu sein mit einer neuen Identität, aus diesem alten System rauszukommen, in dem ich früher immer drin war, mit ganz anderen Menschen zusammenzukommen und mir so ein neues Ich aufzubauen quasi. Das war eigentlich, ja, es war ein schöner Tritt, den ich bekommen habe sozusagen oder mir selbst verpasst habe wahrscheinlich auch. Und ja, wir haben es dann ausgerechnet hin und her überlegt und es hat keinen Sinn gemacht, dass ich da alleine geblieben wäre in London mit der Wohnung. Das wäre auch nicht finanzierbar gewesen. Und dementsprechend bin ich dann mit ihm zurück nach Deutschland gegangen. Und dann sind wir irgendwann in München gelandet durch seinen Job. Also ziemlich nach 3 Monaten oder so, als wir dann in Deutschland wieder zurück waren. Ich habe dann erstmal Vertretungsunterricht gemacht in der Zeit, weil nicht ganz klar war, wo geht's jetzt hin. Und dann waren wir in München und da bin ich an die Schule gegangen, an die internationale Schule und habe mich da beworben für Englisch als Zweitsprache, als Lehrerin. Und eben, es kam dann später noch dazu, diese Kinder mit Lernschwierigkeiten und Lernbehinderung.
Ja, wie lange hast du das gemacht?
In München war ich ungefähr 4 Jahre. Waren es, ja. Genau. Es war so die längste Zeit, wo wir auch an einem Ort waren, muss ich sagen.
Okay. Seid ihr dann nochmal weg oder wo war ja. Der Cut dann, dass du das aufgehört hast?
Genau, nach München hat nach 3 Jahren, 3,5 Jahren hat mein Mann dann wieder einen neuen Job angenommen und ist dann nach Frankfurt gegangen. Und es war so mitten im Schuljahr drin, dass ich gesagt habe, ich möchte jetzt noch das Schuljahr fertig machen. Das ist immer sehr schwierig, da mitten im Schuljahr zu gehen und zu kommen. Und dementsprechend hatten wir dann eine Weile eine Fernbeziehung und uns über die Wochenenden gesehen, was echt gut funktioniert hat, weil wir uns ja schon so lange kannten, was ja auch eine echte Herausforderung sein kann.
Ja.
Er ist dann zu mir gekommen über die Wochenenden am Anfang und gegen Ende bin ich dann eher zu ihm gegangen nach Frankfurt. Und ja, genau, dann eigentlich war dann auch schon fast klar, als ich dann nach Frankfurt gegangen bin, wusste er schon, er geht weiter nach Stockholm. Oder wir gehen weiter nach Stockholm. Deswegen habe ich mich auch in Frankfurt erst gar nicht beworben. Und dann sind wir nach Stockholm gegangen. Und da war dann eben klar, okay, es ist nur eine befristete Zeit, weil das war wirklich klar, dass das nur befristet ist, weil wir uns beide nicht vorstellen konnten, langfristig in Stockholm zu bleiben. Es ist eine super schöne Stadt. Es war eine super schöne Erfahrung. Auch nochmal so ein extra Kick, um sich da durchzusetzen. Die Stockholmer sind sehr distanziert. Die sind nicht sehr offen. Es ist dann auch bei Gesprächen so, dass die tatsächlich sich von einem distanzieren, echt? Indem sie einen Schritt zurückgehen und auch in der Stadt einem aus dem Weg gehen und sehr, ja, die haben wie so Scheuklappen auf. Und bin ich da jetzt wieder? Ich schweife mal so schnell ab von den Themen. Ja, genau. Und da wollte ich, das habe ich ja schon erzählt, da wollte ich mich dann nicht bewerben in der Schule oder habe es versucht und es war dann mit der Sprache schwierig. Und außerdem war es auch echt weit außerhalb die internationalen Schulen dann. Selbst in den internationalen Schulen war die Sprache gefordert, Schwedisch zu lernen. Und deswegen habe ich mich dann mit dem Kochen beschäftigt und habe auch noch dieses Fernstudium fertig gemacht. Also als erstes habe ich das Fernstudium fertig gemacht für Lernschwierigkeiten und Lernbehinderungen. Das hatte ich in München angefangen, da war ja nicht klar, dass ich die Schule verlassen werde. Und es war die Option, das Ganze noch mal ein Jahr zu verlängern. Und dann habe ich gedacht, wenn ich jetzt in Stockholm sowieso bin und dann nicht an die Schule kann, dann mache ich halt das Fernstudium fertig. Hatte aber noch Zeit nebenher, bin dann ins Backen und ins Kochen reingegangen. Habe dann eben mit der Freundin telefoniert und mich da total drauf fixiert und habe dann halt den ganzen YouTube-Kanal habe ich mir aufgebaut und überhaupt erst mal gelernt, wie dreht man Videos, wie schneidet man Videos, wie lädt man das Ganze hoch. Und
das machst ja, du das so toll, Kat.
Dankeschön.
Wirklich, also das ist auf jeden Fall alleine schon eine Inspiration, überhaupt auf deinen Account mal zu gehen, weil ich das unglaublich toll finde. Ich will gar nicht wissen, wie viel Zeit du da reinsteckst, dass das überhaupt dann hinterher so aussieht. Das unterschätzen nämlich die meisten immer.
Ja, Tonnen an Zeit und ich habe halt auch eine kleine Ader dafür. Also ich muss dazu sagen, mein Papa ist in der Medienwelt, hat er gearbeitet und daher hatten wir schon echt früh einen Computer. Ich glaube, es war auch schon im Kindergartenalter oder im Grundschulalter, wo wir so einen ganz alten Computer dastehen hatten und er mir dann gezeigt hat, wie man den anschaltet und wie man sich einwählt. Da musste man Win, glaube ich, eingeben für Windows. Und das habe ich mir dann in mein Büchlein geschrieben. Wahrscheinlich war es Grundschule, sonst hätte ich ja nicht schreiben können. Und dann hatte ich eine Freundin, ihr Bruder, der war auch medienaffin und der hat dann immer so Computerspiele gespielt. Das hat er mir dann wieder erklärt. Und dann ging es mit Disketten damals noch hin und her. Und da habe ich mir das schon angeeignet. Und dann war es so, dass ich in der Realschule angefangen habe, meine Hefte abzuschreiben in Word, weil ich es besser lesen konnte und es nochmal verinnerlicht habe dadurch, auch das Ganze gelernt. Ja, und so war meine Reise. Und während dem Studium habe ich dann auch nochmal so einen Studiengang gemacht, der hieß Medienkompetenz. Da habe ich dann gelernt, wie man Hörbücher zum Beispiel aufnimmt. Und wir mussten uns auch mal gegenseitig filmen und so einen Film schneiden. Also es war alles schon so ein bisschen die Richtung, die da hingelenkt hat.
Ja, also total genial. Also alleine das lohnt sich dir da definitiv zu folgen. Danke, weil ich finde es schon toll, was du da, also ich kann es nicht, definitiv. aber was mich jetzt tatsächlich noch interessieren würde, auch tatsächlich für mich und bestimmt viele, die den Podcast einfach auch anhören, das Thema Zucker. Mhm. Vielleicht magst du uns dazu mal nochmal was erzählen, weil das finde ich tatsächlich spannend. Ich habe mich das erste Mal jetzt überhaupt mit Birkenzucker und den anderen Varianten so ein bisschen auseinandergesetzt, um einfach mal den Weißen wenigstens wegzulassen. Vielleicht magst du uns da mal was dazu erzählen und deine veganen Snickers, also die stehen ganz oben auf meiner Liste. Ich werde die ausprobieren. Mhm. Ich habe es noch nicht gemacht, aber die müssen gemacht werden. Lecker.
Sehr, sehr lecker. Sehr zu empfehlen. Und sehr gesund, oder? Zumindest, wenn man es mit einem normalen Snickers vergleicht, gesund. Ja, Zucker, auch ein Riesenthema, auch ein Riesenfass, das man aufmachen kann. Rührt auch daher, dass ich als Jugendliche richtig zuckersüchtig war. Ich habe dann vieles in mich reingefressen, aber mehr oder weniger unbewusst. Also ich habe es nicht richtig reflektiert. Und dadurch, dass ich Vegetarierin war und dadurch, dass ich eine schlanke Figur schon immer hatte, was auch andere Gründe hat, da kann ich auch noch mal tiefer reingehen, haben die Leute halt mich immer abgestempelt als, die ist gesund, die ist sowieso gesund. Die kann eh alles essen, was sie will. Und das ist dann auch wiederum ein Glaubenssatz gewesen, den man dann natürlich auch annimmt und dann sagt, oh ja, ich kann ja eh alles essen, was ich will. Ich kann es ja vertragen. Und habe mir deswegen nie groß Gedanken gemacht über Süßigkeiten essen. Und es ging, glaube ich, einher mit der veganen Ernährung, dass ich da tiefer reingeschaut habe und mich auch mit dem Zucker auseinandergesetzt habe. Und es ist so, dass der Industriezucker richtig gefährlich sogar ist, weil in unserem Bauch, im Darm, da sitzt das Mikrobiom und das Mikrobiom, das kommuniziert mit dem Gehirn und sagt uns quasi, was wir essen sollen und wollen und steuert uns. Und das wollte ich nicht mehr. Das wollte ich überhaupt gar nicht mehr haben, dass mich irgendjemand steuert, außer ich mich selbst. Und deswegen habe ich mich mit dem Zuckerthema auseinandergesetzt, bin dann vom Industriezucker total weggekommen, habe mich mit verschiedenen Zuckeralternativen auseinandergesetzt. Und das Interessante war, wenn man den Zucker vermeiden will, der erste Strohhalm, den man sich greift, sind die ganzen Zuckeralternativen. Und da gibt es zig von. Da gibt es den Agavendicksaft, da gibt es den Ahornsirup, da gibt es Xylit, da gibt es Erythrit, Stevia und zig noch und nöcher. Und man denkt, man tut sich was Gutes, weil man natürlich was anderes will. Das ist ja diese Kommunikation, die da stattfindet. Man will einen Ersatz dafür. Und das richtige Vorgehen oder das beste Vorgehen ist natürlich, sich eine Alternative zu suchen, weil die Zuckeralternativen immer irgendwie irgendwas mehr Positives haben als der Industriezucker, der weiße Haushaltszucker. Entweder sind so ein bisschen, klitzekleines bisschen mehr Nährstoffe drin, Vitamine, Mineralstoffe und so weiter. Oder es lässt den Blutzuckerspiegel nicht so arg ansteigen. Oder die Süßkraft ist höher. Also es gibt auf jeden Fall Vorteile. Aber das Nonplusultra, das Ideale ist, einfach auf Trockenfrüchte zurückzugreifen und die vielleicht immer ein bisschen vermehrt einzubauen. Dann bekommt man auch diesen Heißhunger nicht mehr, den viele verspüren. Also ich bin jetzt bei diesen Datteln angelangt. Meine Lieblingsdatteln sind Mazzafati-Datteln. Die sind richtig weich, die kann man quasi zerdrücken mit der Gabel. Und es ist eine Marmelade. Das heißt frische Datteln, aber sie sind wahrscheinlich schon ein bisschen getrocknet. Und die Mazzafati, die kommen anscheinend, ich glaube, aus Israel, wenn ich es richtig noch in Erinnerung habe. Und die kommen in so einem Pappkarton, meistens auch im Supermarkt oder man kann es online bestellen. Und die sind getrocknet, aber frisch. Also man findet es auch unter dem Begriff frische Datteln, aber es kommt eingefroren an den Supermärkten an und manchmal sind sie auch noch ein bisschen kalt, wenn man sie sich liefern lässt. Ja, und die kann man super zum Backen verwenden und für diese veganen Snickers. Weil bei den meisten Rezepten steht da, dass man die Datteln einweichen soll. Und es gibt bei Datteln ganz viele verschiedene unterschiedliche Sorten. Und so diese ganz normalen Datteln, die in dieser Plastikverpackung kommen, die sind sehr hart zum Beißen. Und die Dattel, diese Mazzafati, die ist nichts in dem Vergleich. Die kannst du auf der Zunge quasi zerdrücken. Es ist noch ein Stein drin, den muss man vorher rausmachen. Und zum Backen sind die perfekt. Oder um Marmelade zum Beispiel zu machen. Einfach Himbeeren, gefrorene Himbeeren oder frische Himbeeren, dann ein bisschen Chiasamen und dann diese Datteln dazu und dann hast du sofort eine Marmelade. Die musst du nicht mal richtig groß einkochen. Kannst dir ganz frisch morgens machen.
Wow, was für ein, ja. Ein toller Tipp, weil ich habe jetzt auch das erste Mal überhaupt Marmelade gemacht und aber halt mit Zucker, ja, mit ganz normalen, weil ich gar nicht wusste, oder ich glaube, viele wissen gar nicht, was es für Alternativen überhaupt gibt. Ja, du greifst halt einfach generell zum weißen Zucker, egal beim Backen.
Ja.
Viele machen sich die Mühe gar nicht. Es hört sich ja auch immer relativ komplex an. Ja, man muss sich ja nun mal damit tatsächlich auseinandersetzen. Nee, ich finde es total toll.
Ja. Ja, es hat halt eine Geschichte auch. Also, ich weiß nicht, wie tief ich da jetzt gehen soll, kann, darf, möchte.
Folge deinem Herzen.
Ernährung ist halt schon immer ein Riesenthema für mich gewesen. Und zwar eher in die krankhafte Richtung, also nicht in die gesunde Richtung. Und an dem Punkt, an dem ich jetzt angekommen bin, der ist schon sehr gesund, obwohl ich mir auch sehr viel Gedanken mache, mehr als manch anderer und es vielleicht dann auch wiederum nicht gesund ist. Aber es rührt daher, dass ich ziemlich viel mitgemacht habe, mit mir selbst wahrscheinlich auch. Also ich habe es mir höchstwahrscheinlich selbst angetan, wenn man so sagen möchte. Diese Grundschulzeit hat mich sehr mitgenommen und die Realschulzeit hat mich sehr mitgenommen, weil ich mich habe zurechtstutzen lassen und es macht ja was mit einem. Das krummelt ja in einem drin. Es macht bestimmt vieles mit vielen Kindern. Und so ein erstes Thema war, dass ich dann ganz viel Pickel bekommen habe im Jugendalter und dann war der erste Schritt zum Frauenarzt, dann habe ich die Pille bekommen, da war dann erstmal alles erledigt, obwohl ich das hätte hinterfragen sollen, die habe ich dann jahrelang durchgenommen, was auch nicht das Richtige war, wenn ich es jetzt so reflektiere. Und ein anderes Thema war dann so den ersten Freund bekommen mit einem echt schlechten Selbstbewusstsein und dann kam noch dazu, dass meine Brüste beide nicht gleich ausgebildet waren. Das kam dann ziemlich schnell. In der 5., 6. Klasse war es noch so, dass wir im Schwimmunterricht waren und ich weiß noch, in der Kabine haben die Mädels haben dann immer so verglichen, jetzt kommen die ersten Brüste, man sieht den Ansatz. Und meine beste Freundin, die hat dann so richtig große Brüste bekommen und bei mir ist nur eine gewachsen, aber die andere ziemlich zurückgeblieben. Also es war ein Riesenunterschied und das hat ganz schön viel mit mir gemacht. Und das habe ich dann auch über die Ernährung so ein bisschen ausgelebt. Ja, das hat mich ganz arg beschäftigt. Der Frauenarzt hat dann gesagt, ich muss auf jeden Fall warten, bis ich volljährig bin, bis man da was machen kann, hat er gesagt, weil auch nicht klar war, kommt da eventuell noch die andere Brust nach oder bleibt das so? Und ja, dann habe ich halt gewartet und verschiedene Tricks. Es gibt ja diese Push-BHs, da habe ich dann auf der ausgebildeten Seite einfach den Push rausgemacht und habe dann den doppelten auf der anderen Seite reingemacht, dann ist das nicht so großartig aufgefallen. Aber beim Schwimmen gehen war es natürlich eine echt große Herausforderung, obwohl es dann auch, ich glaube, mein Bikini hatte dann auch so irgendwie eine Push-Einlage und dann ging es auch noch. Aber man hat es mir halt nicht richtig, also man hat es mir wahrscheinlich schon angesehen, ich weiß gar nicht, wie viele Leute es überhaupt mitbekommen haben, aber es hat so viel mit mir innerlich gemacht. Ich habe mir so viele Gedanken darüber gemacht, unnötig Gedanken, was heutzutage, wo ich drüber lachen kann, aber ich kann auch nur deswegen drüber lachen, weil es sich halt auch aufgelöst hat. Ich wüsste nicht, wie es gewesen wäre, wenn sich das nicht aufgelöst hätte. Also im Endeffekt war es so, dass ich bin dann zu einem Amtsarzt gegangen und der hat mich angeschaut und hat, die Krankenkasse hätte das dann quasi bezahlt, wenn der Amtsarzt das zugestimmt hätte, dass die Operation notwendig ist, von der psychischen Belastung her. Und ich habe dadurch, dass ich so selbstbewusst aufgetreten bin und mich da präsentiert habe, also blank, nackt mich hinstellen musste vor diesen drei Leuten, die mich dann angeguckt haben. Es war mega unangenehm. Ja, und die Bezahlung hat dann im Endeffekt doch nicht stattgefunden. Also die haben gesagt, ich bin zu selbstbewusst aufgetreten, worüber ich gar nicht nachgedacht habe in dem Moment, dass das ja so sein könnte. Ich dachte einfach nur, ich zeige mich und man sieht, dass es ein Unterschied ist, aber die haben auch anscheinend geguckt, wie ich mich dabei fühle und war anscheinend zu happy darüber, dass ich da jetzt mich präsentieren darf. Und im Endeffekt haben meine Eltern dann die Operation bezahlt. Ich musste dann noch ein bisschen warten, bis das alles durch war. Und es war eine riesen Lebensveränderung für mich. Es war wahrscheinlich auch dann ein Schritt zu sagen, ich kann mich jetzt von meinem Freund trennen, weil die Beziehung mich auch sehr belastet hat. Ich habe mich selbst immer sehr untergeordnet in dieser Beziehung. Habe mich sehr klein gemacht, klein gehalten. Am Anfang war das nicht so, aber er hat dann irgendwann mal Schluss gemacht gehabt und dann war so eine Woche Schluss und da war, glaube ich, dieses, es wechselt ja in der Beziehung immer so ein bisschen. Ich will nicht Kontrolle sagen, aber im Endeffekt ist es schon ein bisschen Kontrolle, dass der eine halt die Oberhand hat und in dem Moment hatte er mich dann im Griff und ich habe mich ihm anvertraut gehabt. Ich hatte das Problem mit den Brüsten. Es war der erste Freund oder der erste richtige Freund. Und ja, dann war ich abhängig in dem Moment von ihm und es ging ja dann auch 8,5 Jahre lang, dass ich nicht den Mut hatte, aus der Beziehung rauszugehen, alleine zu sein, mir nochmal einen neuen Menschen zu suchen, mich nochmal neu anzuvertrauen. Und ich hatte dann diese Operation gegen Ende von der Beziehung und ich wurde nach Bad Mergentheim geschickt und es hat dann ganz viel mit mir gemacht. Ja, und Thema Ernährung war halt in dem Zusammenhang so, dass ich all das, was es mit mir gemacht hat, die ganzen Gefühle, die in mir waren, habe ich übers Essen ausgelebt. Also ich habe eine Mischung gehabt zwischen Magersucht und Bulimie. Ich wollte immer dünn sein, habe daher wenig gegessen, habe gegessen, was ich dachte, was gesund ist, aber im Endeffekt gar nicht so gesund war. Und wenn es Schwierigkeiten gab, entweder in der Beziehung oder in der Schule oder sonst irgendwas, habe ich richtige Fressanfälle bekommen und habe das dann wieder erbrochen. Und es ging jahrelang. Phasenweise war es überhaupt gar nicht da, ein halbes Jahr. Und dann kam wieder irgendein Moment, dass das wieder ausgelöst hatte. Und dann ging es wochenlang wieder so. Es hat auch kaum jemand mitbekommen. Also aus der Schule wüsste ich nicht, dass das jemand mitbekommen hat. Es hat mich nie jemand darauf angesprochen. Meine Eltern haben es dann teilweise mitbekommen. Meine Mutter hat mich dann irgendwann mal drauf angesprochen. Und dann, ich habe aber immer einen Weg gefunden, um das zu verheimlichen. Also es ist was gewesen, was ganz einfach zu verheimlichen war. Erschreckenderweise.
Aber sie hat
Und
es dann
deswegen,
gemerkt.
ja, sie hat es dann, ich kann es nicht mehr richtig mich erinnern, wie es war, aber sie hat dann mal was mitbekommen, weil ich halt Unmengen auch gegessen habe. Das ist dann schon aufgefallen. Ja.
Wie hast du
Aber
das
ich habe mich.
aufgelöst dann?
Genau. Also es ist von, es hat mehr oder weniger von alleine aufgehört. Wie genau, weiß ich nicht. Es war ein bisschen im Zusammenhang gestanden mit, dass ich auch aufgehört habe, die Pille zu nehmen, obwohl ich jetzt nicht sagen kann, dass das der Auslöser dafür war. Es hat wahrscheinlich auch damit zu tun gehabt, dadurch, dass ich die Operation hatte, dadurch, dass ich alleine gelebt habe. Und dadurch, dass ich dann mich irgendwie nochmal neu erfunden habe und ins Ausland gegangen bin und auch mehr meins gemacht habe, hat sich alles so langsam nach und nach. Also es war nicht so ein Moment und es war alles vorbei. Es war wahrscheinlich so ein schleichender Prozess in die richtige Richtung. Ja.
Ja, da hast du ja schon ganz schön was erlebt. Danke, dass du das jetzt doch so geteilt hast. Auf jeden
Ja,
Fall
ich
schön.
denke mir, es ist, ich denke mir, man kann. Es hört bestimmt jemand zu, dem es weiterhilft und dem es was bringt und der es für sich vielleicht was mitnehmen kann.
Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ich finde es wichtig, über solche Themen zu reden, ja, weil gerade jetzt halt auch, wie du das jetzt erzählt hast, mit der Brust, das betrifft so viele Frauen, die dieses Problem einfach haben. Und es wird aber nicht drüber geredet, weil man immer denkt, man steht da tatsächlich ganz alleine da. Also ich hatte das gleiche Problem und ich bin in einem Internat aufgewachsen. Also 3 Jahre war ich in einem Internat und mir hat dann auch die Klosterschwester einmal dahin gelangt und weil sie dachte, ich habe in die andere was reingesteckt, ja, weil die halt so viel größer
Ja.
war. Und da ist genauso wie bei dir. wir, ja, dass es hieß, ich muss erstmal mit 18 schauen, ob sich das vielleicht noch ausgleicht, hat sich halt nicht ausgeglichen. Und es ist ja schön, dass man heute überhaupt die Möglichkeit hat. Ja, andere machen einfach Vergrößerungen. Mir war einfach nur immer wichtig, dass es ausgeglichen ist, ja, dass man einfach ein schöneres Dekolleté hat. Und ich kenne das zu gut mit den doppelten Push-Ups, ja, oder wenn man sich dann echt noch Klopapier reingestopft hat, dass man es einfach höher schiebt. Also ich kenne das nur zu gut und ich finde es super, wenn man darüber spricht. Und auch gerade das Thema mit der Bulimie, Kat, das ist ein Thema, das betrifft so viele. Ich würde sogar fast behaupten, heute noch mal mehr, ja, mit dem ganzen Germany's Next Topmodel oder Instagram ist auch ein Riesenthema, ja, weil die sich einfach heute damit identifizieren und es überhaupt nicht mehr mit der realen Welt überhaupt was zu tun hat.
Ja. Ja, ganz sicher. Ja, es war auch ein Riesenthema für mich, eben immer jemanden vor mir zu sehen. Ich habe mich als Kind auch unglaublich hässlich in Erinnerung mit der Brille, mit den kurzen Haaren und dann als Jugendliche auch noch immer diese kurzen Haare und dann mit den Brüsten. Und ich weiß, dass ich immer zu anderen Mädels hochgeschaut habe und ich finde es auch unglaublich attraktiv, wenn jemand attraktiv aussieht. Ich finde es auch schön, aber ich habe mich da immer selbst so runtergemacht und ich weiß es nicht warum, weil wenn ich alte Bilder angucke, ist es gar nicht so schlimm, wie ich es mir in meinem Kopf gemacht habe. Wenn ich mir meine Klassenkameraden anschaue, die sehen genauso schrecklich aus wie ich. Es liegt auch hauptsächlich an der Zeit und an der Kleidung und an den Haarschnitten und an den Hüten, die man dann halt aufhatte.
Ja.
Aber ich weiß nicht, warum ich mich selbst so schlecht gefühlt habe. Schlechter als die anderen. Haben sich wahrscheinlich auch viele anderen so gefühlt und gar
mit
nicht
Sicherheit.
So toll, wie ich sie dann aufs
Podest. Jeder trägt es ja auch anders nach außen. Ja, es gibt ja auch welche, die dann gerade erst recht aufdrehen, um irgendwas zu vertuschen, was sie selber eigentlich nicht sind oder für sich nicht sind. Ja, das ist oft auch Unsicherheit, dass man dann erst recht eine große Klappe hat. Oder gerade die wo gerne ja auch andere mobben, ist ja genau das Gleiche. Meistens geht es denen selber nämlich eigentlich gar nicht gut. Die profilieren sich da eher.
Ja.
Nein, aber
ich weiß auch gar nicht, wie es kam. Also ich würde gerne so einen Punkt mitgeben und sagen, mach dies oder mach jenes. Das hat geholfen, um da und dorthin zu kommen. Aber ich weiß es, ich kann es nicht richtig sagen, was mich dazu bewegt hat, dass das Ganze, weil wenn du mich heute anschaust und jetzt diese Story hörst, dann denkst du, die spinnt ja. Die hat doch gar keine Probleme. Von was redet die denn? Weil so wie ich heute vor der Kamera rumtanze, das spiegelt überhaupt gar nicht das wider, was ich hier in dem Gespräch gesagt habe. Und ich habe mir da ganz viele Gedanken zu gemacht, wie das kam, weil ich selbst gerne wissen würde, aber ich kann es nicht richtig sagen. Das Einzige, was ich weiß, ist, dass es immer so ein 10-Jahres-Prozess ungefähr bei mir ist. Also dieses erste Ding war in Bad Mergentheim, dass ich da den Kick bekommen habe und mich da um 180 Grad gedreht habe. Und der zweite war jetzt vor Dreivierteljahr, hat so angefangen, in mir zu knistern, da hat irgendwas hat's losgelöst und ich habe immer gedacht, ich dürfte das nicht, ich darf mich nicht so präsentieren, ich darf mich nicht so zeigen und ich darf nicht so fröhlich sein und ich darf nicht so viel Haut zeigen. Und vor allem kam ich mir auch echt komisch vor, mich vor der Kamera zu sehen und mich zu hören, sprechen zu hören, habe mir ganz viele Gedanken gemacht über meinen Dialekt, ob ich lispel, ob meine Frisur in Ordnung ist, ja, ob ich zu viel Dekolleté zeige und so weiter. Und habe mir dann aber die anderen Frauen angeguckt, die ich gerne anschaue. Es ist nicht so, dass ich mir nur Männer gerne angucke, sondern ich sehe das echt gerne bei anderen Frauen, auch wenn die attraktiv sind, wenn die lustig sind, wenn die mir gute Laune machen. Ich dachte, das kann ich doch auch. Warum sollte ich das nicht auch machen? Warum sollte ich das nicht auch dürfen? Ich habe mir immer gedacht, darf ich sexy sein zum Beispiel?
Auf jeden Fall, du bist heute ein wunderschöner Schwan.
Dankeschön. Ja, aber es sind so lustige Glaubenssätze, die man so in seinem Kopf hat, die man gerne mal rausholen darf und drüber nachdenken darf, warum die da überhaupt drin sind, wie die da überhaupt reinkommen, wer einem die eingepflanzt hat und welche man davon auch verabschieden darf.
Ja, weil du jetzt eben sagst, seit einem Dreivierteljahr, die jetzige Zeit, glaube ich, bringt ja viele Menschen eigentlich dazu, überhaupt mal selbst zu reflektieren und ein bisschen demütiger zu sein. Wir können ja mal ganz offen drüber reden. Wir haben uns ja in der Ruso von der Laura kennengelernt.
Und ich glaube, da hat jeder für sich so ein paar Sachen einfach manifestiert. Und das war ja bei dir auch mit deinem Juso-Wunder auch dich zeigen zu können, oder?
Ja, hauptsächlich meinen Online-Kurs zu machen, dass der im Juni rauskommt. Das war das Juso-Wunder, was ich mir gesetzt habe. Aber die Juso bewirkt ja sowieso sehr viel. Ich wusste auch gar nicht, was das ist. Also ich wusste nicht, dass es ein Juso-Wunder gibt, als ich mich angemeldet habe. Ich habe nur den Impuls gefühlt. Ich verfolge Laura schon ewig. Ich höre den Podcast rauf und runter. Also in Stockholm sowieso, wo ich so viel Zeit hatte, weiß ich noch. Ich habe den ständig gehört. Und als ich es beworben hat, November, Dezember, ich habe gar nicht überlegt. Ich habe mich einfach angemeldet und habe gesagt, ja, das mache ich jetzt.
Ich auch.
Und es hat wahnsinnig viel losgelöst, ganz, ganz viel. Und dadurch, dass ich nicht wusste, ja, was das Juso-Wunder überhaupt ist, erfährt man dann ja am Anfang vom Kurs, habe ich mir als Ziel gesetzt, dass ich diesen Online-Kurs auf die Beine stelle, dass ich das hinbekomme und darauf hinarbeite. Aber dieses große Ziel hat halt ganz viele kleine Unterziele dann noch gehabt und ganz viele Sachen, die es bewirkt hat. Und ja, es hat einiges ausgelöst, ja. Ja. Es hat mir einiges über mich selbst auch beigebracht.
Diese 10 Wochen, die waren schon unheimlich bereichernd, also wirklich bereichernd. Mhm. Und es hört ja nicht auf. Also ich denke, es hört bei dir nicht auf, es hört bei mir nicht auf. Und einfach weitergehen. Ich bin sowieso der Meinung, einfach aufstehen, losgehen und die Türen, die öffnen sich von ganz alleine. Und wenn es keine Tür ist, ist es immer ein Fenster.
Das stimmt.
Ja, schön. Also es hat mich auf jeden Fall total gefreut, dass du gekommen bist, als ich dich gefragt habe, weil wir ja doch noch auch relativ am Anfang stehen. Und also freut mich wirklich total, weil das jetzt nicht so selbstverständlich ist. Ich habe mir eine Frage generell überlegt, die ich am Schluss gerne stellen möchte. Wenn du heute ein Buch schreiben würdest, was wäre dein Titel?
Ah, schöne Frage, danke. Ich überlege kurz. Also es wird auf jeden Fall in die Richtung gehen, dass sich für mich alles geändert hat. Entweder irgendwas um 180 Grad oder mit angezogener Handbremse, aber dann, es muss ja auch noch die Auflösung folgen. Vielleicht aus dem Dornröschenschlaf erwacht.
Mhm. Wow, schön. Nein, voll gut. Dankeschön. Ich wünsche dir auf jeden Fall jetzt erstmal alles Gute. Mach weiter. Vielleicht sehen wir uns sogar nochmal in dem Podcast, weil du hast ja auch so viele Themen. Also ich glaube, da könnte man ja auch stundenlang drüber reden, was das Thema Ernährung ist. Und es kommt sowieso immer mehr, auch gerade mit Klimawandel und keine Ahnung, wo sich jeder mal ein bisschen Gedanken machen kann um das Thema Ernährung. Und vielleicht hören wir uns mal wieder. Vielen Dank, dass du da warst. Lass es dir gut gehen.
Vielen lieben Dank, es hat super viel Spaß gemacht. Es macht echt immer viel Spaß, sich auch nochmal so an sich selbst zurückzuerinnern und in sich selbst reinzugehen und das Ganze zu reflektieren. Und ja, du hast es echt gut gemacht. Also ich habe mich echt wohlgefühlt bei dem Interview. Vielen lieben Dank für das Gespräch.
Dankeschön. So, und wenn euch die Folge heute mit der lieben Kat gefallen hat, dann könnt ihr gerne mal rüberswipen auf ihre Seite pflanzlichvollwertig.com. Die Kat nimmt euch mit auf eine Reise der veganen Ernährung. Sie hat jetzt auch im Juli startet sie ihr neues Herzensprojekt mit einem Online-Kurs Mind Body Food. Sie hat ein Baukastenrezept. Sie ist ganz viel bei Clubhouse auch unterwegs und nimmt euch immer wieder mit auf die vegane Ernährungsreise. Und ich muss wirklich sagen, jetzt habe ich mich mit veganer Ernährung gar nicht so viel auseinandergesetzt, aber es macht so richtig, richtig Spaß, der Kat zuzuschauen. Ich verlinke euch alles, was dazu wichtig ist, in den Shownotes. Habt ganz viel Spaß damit. Einen wunderschönen Tag. Bis zur nächsten Folge.